Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding.
Warum im Recruiting trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse immer noch so viel Unsinn gemacht wird und wie kognitive Verzerrungen, schlechte Ausbildung und mangelnde Datenkompetenz dabei eine Rolle spielen. Wir schauen gemeinsam darauf, warum fragwürdige Studien und bunte Grafiken lieber zitiert werden als harte Evidenz, was immer noch verhindert, dass gute, valide Methoden endlich Einzug in die Praxis halten und wie du mit kleinen Schritten echten Fortschritt im Recruiting erreichen kannst. Ein Gespräch über Wissenschaft, Mythen, kognitive Dissonanz und darüber, wie du dein Recruiting Schritt für Schritt auf Champions League-Niveau bringst. Wir begrüßen Ralf Lanwehr. Ralf, Arthur und ich beobachten in 2025 immer noch eine eklatante Lücke zwischen Anspruch und Realität im Recruiting da draußen. Teilweise Hanebüchen aus meiner Sicht, was da so passiert und was uns auch so zugeschossen wird an Informationen. Was denkst du, Ralf, warum ist das so? Warum scheitert Recruiting so häufig an fehlender Lenkungswirkung?
Neudeutsch, Data Literacy, würde ich sagen. Also, die Leute können die Quellen, also kennen sie nicht oder können die Wichtigkeit von Quellen nicht gut einschätzen. Und dann nehmen sie halt das, was ihnen am plausibelsten erscheint oder das, was sie am liebsten haben. Und das ist aber dann meistens nicht das, was am besten vorhersagt. So, das wäre meine Lesart.
Was sind denn da so, was hast du für Quellen im Kopf, wenn du sagst, die kennen die Quellen nicht?
Naja, zum Beispiel, jetzt war gerade wieder die jährliche Gallup-Umfrage. Und die wird wahnsinnig breit zitiert. Jedes Jahr kommen die um die Ecke, es ist wieder schlimmer geworden und es ist wieder ganz schlimm. Und irgendwelche Kategorien von Leuten werden dann irgendwie durchs Dorf getrieben. Aber das ist ja eine Beratungsfirma. Und die legen auch nicht offen, wie sie jetzt auf ihre Klassen kommen, die aktiv Disengagierten und die so. Es ist einfach völlig unklar, wie das zustande kommt. Da werden Daten komisch zusammengefasst, da werden Grafiken irgendwie auch verzerrt in der Darstellung, dass du bei der fünfstufigen Skala 1 bis 3 abschneidest. So, es gibt keinen externen Review von irgendwelchen Leuten, die sich das mal unabhängig angucken. Im Prinzip ist es eine Werbebroschüre einer Beratungsfirma. Und ich meine, stellt euch das mal, keine Ahnung, bei BMW vor. Ja, du möchtest gerne dir unabhängige, sinnvolle, valide Informationen über die Automobilbranche einholen. Und dann guckst du auf die Homepage von BMW, nimmst es und 1:1 stellst das dann auf alle Plattformen, die du so hast, und sagst, guck mal hier. Hier ist die Wahrheit. Und du denkst so, also BMW freut sich. Aber ich meine, dass das Unsinn ist, das muss doch eigentlich jedem einleuchten. Und da frage ich mich, wie kommen die Leute dazu, das so zu machen? Und das betrifft ja auch, also Influencerinnen, Influencer, Recruiting-Fachleute, Marketing-Leute, alle möglichen Menschen tun das. Und das ist ja der erste Schritt.
Jetzt, glaube ich, muss ich dir nicht erzählen, dass Menschen im ersten Schritt erstmal bequem sind. Es klingt nach dem Weg des geringsten Widerstandes und deshalb passiert es. Hast du das Gefühl, dass diese vielleicht Bequemlichkeit auch für andere Symptomatiken der Grund ist in dieser fehlenden, ja, sag mal, der fehlenden Notwendigkeit, sich intensiv mit Themen auseinanderzusetzen, gerade im Recruiting?
Ich glaube, das ist nicht Bequemlichkeit. Ich glaube, das ist eine Mischung aus mangelnder Ausbildung und so ein bisschen auch willentlicher Schwerpunktsetzung. So, also mangelnde Ausbildung. Wenn du nicht weißt, wie du Quellen beurteilen kannst, dann ist für dich, dann wirkt für dich Gallup ähnlich wie ein Artikel im Journal of Applied Psychology. So. Das ist ein Ausbildungsthema. Das muss man den Leuten erklären, warum das ein fundamentaler Unterschied ist. Und natürlich kann Gallup irgendwie die Sachen viel besser darstellen, die Grafiken sind viel schöner, das ist viel geiler geschrieben und so, als so eine unzugängliche Tabelle in irgendeinem Journal. Das heißt, da gibt's, ne, das ist der eine Punkt, aber das Willentliche ist der andere Punkt. Ich meine, im HR, die meisten Leute, klar, wenn du nur für Recruiting zuständig bist, dann ist das schon eine größere Sünde. Aber je kleiner die Firma ist, desto breiter ist ja das, was du so treibst. Und du hast dann halt die ganzen Standardarbeiten, die Routine-Tasks, die halt nicht so viel Spaß machen, die aber abgearbeitet werden müssen. Ne? Alles, was mit Payroll und Compensation Benefits und bla bla, ne? Das macht ja nicht so viel Spaß meistens, ja. So. Und dann hast du aber die schönen Themen. Recruiting, Personalentwicklung, Kulturgestaltung. Und wenn du da jetzt auch irgendwie so eher so langweiliges Zeug, ja, weil die meisten Recruiting-Methoden, die sind ja eher standardisiert und irgendwie machen nicht so viel Spaß wie die blumigeren Themen. So, und dann sagst du halt manchmal, komm, wir machen so viel, was sinnvoll ist. Jetzt möchte ich auch mal was machen, was mir Spaß macht, wo ich Leute kenne. Ja, so neulich war ich bei einem Homöopathen. Der hat doch irgendwie auch ganz schöne Sachen erzählt und der weiß doch auch ganz viel. Ja, und dann passiert halt sowas.
Ja, ich meine, unser Claim ist ja, sei nicht fancy, sei basic. Und das passt für mich, weil du hast recht, so die Gallup-Studien sind wunderschöne Grafiken. Wenn du mal so einen echten wissenschaftlichen Artikel liest und da ist so ein Boxplot-Darstellung, das Ding ist einfach furchtbar hässlich, aber in der Aussage, wenn du verstehst, was dahinter steckt, ist da mehr drin als in jeder anderen Grafik im Gallup. Und das ist so, das ist der Umgang mit Grundlagen, die einfach nicht so attraktiv sind nach außen.
Ja.
Woraus man aber, wenn man gute, fundierte Ausbildung hat, ja viel mehr ziehen kann als auch aus einer wunderschönen aufbereiteten Grafik, ist genau das, glaube ich, was du meinst. Und dann eben die Varianz. Und Ralf, ich würde mich freuen, wenn im Thema Recruiting viele standardisierte Dinge da sind. Die Realität sieht sehr, sehr anders aus.
Genau.
Weil da habe ich auch eher das Gefühl, dass dort Free Flow irgendwas im Kopf. Ich führe ein Interview und frage erstmal nach dem Lieblingsgemüse oder was weiß ich nicht alles, ja. Weil man eben denkt oder irgendwo gelesen hat, dass das richtig ist. Und ich weiß nicht, gibt es denn da draußen eigentlich auch gute Beispiele für gutes Recruiting? Fällt dir da was ein, auch in dem, was du machst, ja?
Na klar. Also, ich meine, es gibt ja irgendwie regelmäßig werden ja diese Validitätsstudien veröffentlicht, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und die gibt's ja einmal so global und dann gibt's die jobspezifisch oder positionsspezifisch. So, und also da, es gibt haufenweise offensichtlich gut funktionierende Methoden, sonst kämen ja diese Validitäten gar nicht zustande. Ja, das ist ja die Vorhersagegüte. So, und also wenn die alle nur Quatsch machen würden, käme es ja nicht. Insofern, also wir können Recruiting-Bashing natürlich betreiben, das macht ja auch Spaß. Aber Fakt ist natürlich auch, also sehr viele Leute da draußen müssen sehr gute Arbeit machen. Andererseits hättest du ja gar keine vernünftigen Vorhersagegüten. So, insofern, also meine Hypothese ist, wir kriegen halt den Quatsch so ein bisschen, wir haben ja so ein Negativity-Bias. Das, was uns aufregt irgendwie, das aktiviert ja das Gehirn mehr, ja, und der Zustand heißt Arousal, der ist evolutionär erklärbar und alles das, was wir scheiße finden, wir regen uns in Social Media halt einfacher auf. Und wenn alles glatt läuft, wo wir sagen, ja, ist ein Haken dran, dann werden wir halt nicht so aktiviert. Und deswegen springen natürlich diese schlimmen Beispiele und von denen gibt's fraglos viele eher ins Auge, aber das sollte uns nicht davon abhalten, auch das Gute zu sehen, keine Frage.
Absolut. Und das Gute ist aber halt so selten, das ist meine Erfahrung da draußen. Also was heißt gut? Also wirklich auch strukturiert, bis zum gewissen Grad valide, durchdacht, mit einem echten Anforderungsbezug und sonstiges. Hast du eine Vermutung, warum diese guten Beispiele, wie du sagst, die sind ja da, warum es in der Breite nicht möglich ist und inwiefern hat das mit kulturellem Widerstand zu tun in den Firmen, wo es vielleicht nicht so gut funktioniert?
Ich glaube, der ist ziemlich groß. Also ein wichtiger Faktor, bin ich überzeugt von, ist kognitive Dissonanzreduktion. Also, du hast im HR viel stärker als in anderen Disziplinen Leute, die quer einsteigen. Und das muss nicht schlecht sein. Also wenn du jetzt Geisteswissenschaften studiert hast und dir dann anguckst, naja, also ich kann jetzt als Philosophin irgendwie nicht genug Geld verdienen, dann guckst halt irgendwo anders hin. Und in der Wirtschaft gibt's halt mehr Jobs und dann wechselst du in die Wirtschaft und wo kann man am leichtesten einsteigen? HR. So, und gerade wenn man so Menschen vielleicht eher zugeneigt ist, in Geisteswissenschaften sind die vielleicht auch weniger stark quantitativ orientiert. Du hast also im HR ganz viele Leute, die quer eingestiegen sind und Leute, die unterdurchschnittlich stark quantitativ ausgebildet sind im Vergleich zu anderen betriebswirtschaftlichen Disziplinen. Und natürlich kann man quer einsteigen, aber die machen dann Weiterbildung, kennen sich aber noch nicht aus. Und die fancy Weiterbildungen sind ja dummerweise häufig nicht die, die fundiert sind. Und dann hast du jetzt halt, und das fällt dir dann vielleicht auch irgendwann auf, und dann sagst du so, und die kognitive Dissonanzreduktion ist dieser Effekt, du hast jetzt was gemacht oder machst was, was eigentlich gar nicht so deinem Selbstbild entspricht und was du eigentlich gar nicht so gerne machst. Die Kosten, wieder was anderes zu machen, die sind aber hoch. Also monetär und aufwandstechnisch und so weiter. Das sind die Transaktionskosten. Nehmen wir mal, keine Ahnung, 4 Felder Persönlichkeitstests. Irgendwie so ein Quatsch. Ne? Da gibt's ja zuhauf Disk-Modell und irgendwie Insight Discovery und wie die alle heißen. Ne? 16 Personalities. Die gibt's in Organisationsentwicklung, Spiral Dynamics und irgendwie dieses ganze Zeug. Die gibt's, ich finde auch Perma-Lead irgendwie als Führungstool ist nicht ganz so ein Quatsch wie die anderen, aber auch weitgehender Bullshit. Und du gibst jetzt eine 4-stellige Summe aus für so ein Tool. Kennt sich vielleicht nicht aus und dann sind da Leute, die sind überzeugend. Es hat ja meistens einen Grund, warum die das so cool rüberbringen. Und dann merkst du aber irgendwie, das ist jetzt nicht das, was so geil ist. Und dann bist du aber vorher schon zu deinem Unternehmen gegangen und hast gesagt, ich möchte jetzt gerne eine Perma-Lead-Ausbildung machen. Und sagst dann, das kostet, keine Ahnung, 2000 Euro. Und dann merkst du dabei so, vielleicht ist das doch nicht so gut. Oder bei einem Disk-Test oder so. Aber dann müsstest du ja erstens dir vor dir selber eingestehen, dass du eine Fehlentscheidung getroffen hast. Und du musst noch zu deinen eigenen Chefinnen und Chefs gehen und sagen, übrigens, danke, dass ihr mir diese 1000 Euro gegeben habt, aber das war jetzt echt Quatsch. Ich würde lieber noch was anderes machen. So. Also weder vor dir selber rechtfertigst du das, noch vor anderen. Und dann redest du dir die Welt halt schön. Und diesen Prozess, der ist sehr stark und sehr mächtig. Und der nennt sich kognitive Dissonanzreduktion. Und auf einmal hast du lauter Fans. Und je mehr das machen, ja, ich habe jetzt irgendwie, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute das DISC-Modell anwenden, aber es sind Tausende oder Abertausende. Ja. Und so verbreitet sich das dann. Ja.
Da sagst du für mich was sehr, sehr Kluges. Zusätzlich ist es ja so, dass sowas wie ein DISC-Modell mit 4 Typen ist ja auch viel leichter zu erklären, zu vermarkten. Klar. Weil auch als Verkäufer ist es ja nicht so schwer. Du hast Typen, die stehen gegenüber, dann bist du, wenn du rot bist, so und gelb bist du so. Und das ist ja ganz leicht zu erklären. Und dann fallen auch immer, auch wenn du keine Ahnung hast, spontan Beispiele ein, wo es in deinem Kopf, in deiner Vergangenheit passt. Während bei einer anderen Persönlichkeitstest, der komplexer ist, der wirklich auch valide ist, das ist auch nicht so leicht zu pitchen und zu erklären, wenn dein Gegenüber nicht viel Ahnung hat von der Thematik. Das spielt da ja auch noch verstärkt mit rein. Aber diese kognitive Dissonanzreduktion würde für mich auch erklären, warum wir so viele Bananenfragen in Interviews stellen. Weil auch da gibt's ja ausreichend Schulungen von irgendwelchen ExpertInnen der Welt, die sagen, stelle diese 6 Fragen und dann hast du einen sofort analysiert, wenn du dann noch eine Face-Reading-Deutung machst und keine Ahnung, eine Schädeldeutung, dann hast du die Person komplett durchschaut. Und das ist halt viel, viel leichter, als ernsthaft kompetenzbasierte Fragen aufzubauen, die Anforderungsbezug haben. Ja. Und das ist auch bei Weiben nicht so sexy. Also
ja, klar. Ja, und die Versprechen sind ja auch total attraktiv. Guck dir nebenbei meinetwegen noch was anderes, Mimikresonanz. Ja, du kannst irgendwie, also das ist ein Theoriegebilde, wo ich immer so ein bisschen getriggert werde. Das machen ja beispielsweise diese ganzen MBTI-basierten Verfahren nicht, dass die mit Wissenschaftlichkeit werben. So, wo es bei mir immer so ein bisschen, wo es bei mir Tilt macht, ist bei so Sachen wie Mimikresonanz oder Permalied, wo halt die Leute damit werben, dass sie besonders evidenzbasiert und wissenschaftlich unterwegs sind, aber genau das nicht drin ist, dann finde ich auch, das ist nicht integer. Ja. So, du wirst das bei den MBTI-Verfahren mit DISC und Insights und so, die werden dir nicht sagen, das ist total wissenschaftlich. Vielleicht steht es da doch, aber es steht jedenfalls nicht ganz oben. Bei den anderen, aber letzte Woche war jetzt Permalied irgendwie, der Typ war im Podcast, Harvard Business Manager sogar. So, und erster Satz irgendwie, naja, was ich so toll finde, ist die Wissenschaftlichkeit. Daraufhin habe ich gedacht, habe ich da was verpasst? Hab nochmal wieder geguckt, gibt's irgendwie irgendwas mit Peer Review über Permalit? Nada, null. Es gibt lauter Literatur, Bücher, die geschrieben haben, selber ohne Kontrolle, wie toll das ist. Ja, so. Aber mit irgendwie externem Review, wo Leute also, die unabhängig sind und drauf gucken, was ja der Kern von Wissenschaft ist, dass du irgendwie in einem Peer-System irgendwie auch mal erklären musst und deine Ideen verteidigen musst und das eine Hürde ist, dass nicht jeder Bullshit veröffentlicht werden kann, das gibt es da gar nicht. Und es hat auch einen Grund. Ich habe mir daraufhin die Korrelationsmatrix, du hast da ja so fünf, das sind ja diese fünf Buchstaben, die auch völlig theorielos daherkommen. Martin Seligmann hat mal gesagt Perma und dann haben die das übernommen. Dann habe ich mir mal die Korrelationsmatrix dieser fünf Buchstaben angeguckt. Und die sind alle über Punkt 5 und drei dieser Buchstaben, ich glaube das E, das R und das A, sind irgendwie so knapp an Punkt 8. Das heißt, die sind gar nicht, das ist das Gleiche. Dieser Test, wenn du irgendwie ganz aufwendig dann auch im Recruiting so Permalit einsetzen würdest, dann misst du gar nicht P, E, R, M und A, sondern du misst irgendwie so. Wie toll findest du deine Führungskraft? Das ist auch integer, das kann man machen, aber das ist ja was ganz anderes als das, was verkauft wird. Und dafür muss ich keine x Fragen stellen, sondern dafür reichen 5 Fragen. Und dafür muss ich auch keine tausende Euro für eine Zertifizierung bezahlen. Und so ist es auch bei Mimikresonanz. Die haben ja so einen Zertifizierungskatalog, der ist unendlich lang. Und natürlich verteidigen die das sehr offensiv, weil die da wirklich Millionen und Abermillionen mit verdienen. Das ist ein riesen Geschäftsfeld. Also erklärlich ist das alles. Aber auch doof.
Aber es ist vor allem doof. Ich kann es auch von der menschlichen Psychologie aus verstehen, weil ich finde, Einschätzung von Menschen, wenn man das ernst nimmt, das ist einfach auch komplex. Und jeder, der sich selbst damit nicht auseinandersetzt, weiß aus seinem Alltag, ich habe im ersten Moment jemanden so wahrgenommen und dann habe ich länger mich mit der Person unterhalten und festgestellt, okay, meine erste Wahrnehmung war gar nicht so. Und kennt genauso Fälle, wo sie sagen, okay, meine erste Wahrnehmung war so. Und das hat sich dann hinten raus bestätigt. Und dieses Spannungsfeld macht es so schwer, dann sich nicht auf sein eigenes Bauchgefühl zu verlassen, weil wir permanent in dem Zustand sind, unser Gegenüber zu beurteilen, gerade wenn wir sie nicht kennen. Ja. Und dadurch kommt da so ein Gefühl auf von, ich habe eine gute Menschenkenntnis, ich kann das. Dabei, ich vergleiche das immer mit, ich habe eigentlich so eine Brille mit ganz kleinen Lupen an und sehe eigentlich nur die allerkleinsten Ausschnitte von der Person, bin aber der Meinung, das ist der ganze Mensch. Und das ist das, was wir im Recruiting immer wieder machen. Und es gut zu machen, ist deutlich aufwendiger. Da ist der Initialaufwand höher, da ist die Auseinandersetzung damit deutlich höher. Und das ist viel, viel schwerer, als sich einfach irgendwas zu tun und sagen, ja, der Ralf hat eine coole Brille, das hat mir gut gefallen, der hat eine tiefe Stimme, auch das finde ich klasse. Und was er sagt, finde ich nicht ganz doof, also wird das schon ein vernünftiger Kerle sein, fertig aus. Der ist kompetent. Und alles andere ist, ich habe auch schon mal gehört, und Stefan kennt das Beispiel, wo einfach CVs ausgedruckt werden. Ja, und wenn man sich nicht sicher ist, welcher es wird, dann legt man die auf den Boden und stellt sich drauf. Und da, wo die Energie, wo die Energie am besten fließt, da kommt der Zuschlag. Und das klingt so absurd, aber das ist im Prinzip das, was du genannt hast. Perma, Disc, MBTI, das ist nichts anderes, es sieht nur fancier aus. Also das ist, kannst auch würfeln, ja. Deswegen, ich liebe deine Ausführung. Du bist ja aber eigentlich so ein bisschen aus der Sportrichtung. Und in einem Sport, da wird das ja nicht zugelassen. Da geht ja nicht das. Oder wie siehst du das da? Also ich meine, da sind ja Leistungsdaten bis zu einem gewissen Grad, wenn es um die Sportler selber geht. Die dürften ja auch nicht zu stark gebiased sein, weil entweder rufst du die Leistung ab und bist schnell oder nicht. Wie erlebst du da das Thema, ich nenne es jetzt mal Auswahl und vielleicht auch Rekrutierung in dem Kontext?
Ich glaube, da gibt es die gleichen Themen wie in der Wirtschaft auch. Also ich bin so zur Hälfte in der Wirtschaft unterwegs und zur Hälfte im Sport. Ich meine, die das datengetrieben betreiben, die sind am Ende schon erfolgreicher. Das sieht man aber von außen nicht immer, weil du da die Kausalitäten nicht so richtig zuordnen kannst. Ich gebe dir ein Beispiel. Nachwuchsleistungszentren, ja, der Nachwuchs, da sind sich auch alle einig eigentlich, der Nachwuchs ist total wichtig. Wenn ein Verein gute Nachwuchsarbeit macht, dann kommen die Talente hoch und wenn die Talente hochkommen, wird es dem Verein irgendwann besser gehen. Jetzt hast du aber ein riesengroßes sogenanntes Principal-Agent-Problem. Das heißt, du hast irgendwie so einen Verein, ein Präsidium, ein Aufsichtsrat, die üblicherweise sehr eng mit dem Verein verbunden sind. Und dann hast du einen Sportvorstand, der im Schnitt so 3 Jahre bleibt und dann vielleicht auch den nächsten Karriereschritt machen möchte. Und der Sportvorstand versteht sehr gut, wenn ich heute Geld in den Nachwuchs packe, dann kommt in 4 oder 5 Jahren da was ganz Tolles dabei raus. Und dann sagt er aber, Moment mal, also erstens, ich werde ja nur für kurzfristigen Erfolg, ganz kurzfristigen Erfolg belohnt. Und zweitens bin ich in 3 Jahren schon wieder weg. Also jeder Euro, den ich heute in die Jugend packe, der ist in 4 bis 5 Jahren, freut sich dann mein Nachfolger darüber, wie schön ich für ihn das Feld bereitet habe. Und deshalb, was mache ich denn eigentlich, wenn ich jetzt mal, sagen wir mal, ethisch, lassen wir mal beiseite, wenn ich jetzt maximal ego-bezogen rational vorgehe, dann auf der mündlichen, oralen Ebene, da sage ich, wie wichtig der Nachwuchs ist und wie viele Ressourcen ich da reinpacke. De facto lasse ich den Nachwuchs aber verhungern und packe alles in die erste Mannschaft, in Leute, die mich kurzfristig und mittelfristig weiterbringen. So. Und das passiert. So. Und es gibt Leute, die das anders machen. Das sind aber üblicherweise so Sportvorstände, die sehr eng mit dem eigenen Verein verbunden sind. Es gibt einen Grund, warum beispielsweise der SC Freiburg da ein bisschen erfolgreicher ist. Das sind nämlich, das sind halt keine Vereinshopper. Und die Leute, die da lange sind, die wissen, da gibt's dieses Principal-Agent-Problem nicht. Das tritt da viel weniger stark auf. Du siehst also bei allen top ausbildenden Vereinen genau diese Effekte. Ja, im Ausland sind das so Vereine wie Benfica Lissabon, Athletic Bilbao, Real San Sebastian, Atalanta Bergamo. Das sind alles Vereine von Leuten, die eine sehr klare kulturelle Identität haben, wo die Leute, die in dem Verein sind, sich dem Verein auch sehr stark verbunden fühlen und die dann auch diese kulturellen Eigenarten über ganz viele Systeme in dem Verein verankern, sodass dann sozusagen auch die Leute verstehen, worum es eigentlich geht und diese Werte werden dann übernommen. Und dann funktioniert das auch. Aber den Twist haben wir ganz häufig, das sind dann meistens auch Vereine, die gewisse regionale Vorteile haben. Ne, Barcelona, Katalonien und so. Du hast also einmal, und dann hast du das Baskenland mit Bilbao und San Sebastian. Du hast irgendwie dieses, wir wollen Management anders machen in Freiburg und in St. Pauli. St. Pauli ist ja auch ein Verein, der völlig über seine Maßstäbe performt. Ja, also wenn du dir mal anguckst, wie viele Leute da arbeiten, was die für Budgets haben, was die tatsächlich bezahlen und wo die spielen und was die machen. Die gehen auch völlig neue Wege in der Nachwuchsausbildung. Das sind die einzigen, die jetzt agile Methoden einsetzen im NLZ-Bereich, wo Trainer nicht mehr für Mannschaften zuständig sind, weil das so Egoismen und Hierarchien, die ungut sind, hervorbringt, sondern wo auf Augenhöhe sich Trainerteams um einzelne Spieler kümmern und da dann Rotationsprinzipien sind. Das sind halt Dinge, die langfristig wirken. Das geht aber natürlich nur, wenn alle Beteiligten ein langfristiges Interesse haben. Und so ähnlich ist es ja im Recruiting auch.
Ja. Da gräbst du in mir ganz altes Wissen aus. Das Principal-Agent-Prinzip ist ja irgendwie Informationsökonomie oder wie heißt das? Korrekt, ja. Kannst du das vielleicht nochmal in leicht erklären, weil ich sicherlich nicht der Einzige bin, der deine Ausführung verstanden hat, aber das Prinzip dahinter, ich glaube, es geht am Ende um, sag mal, unterschiedliche Informationswissen und auch unterschiedliche Interessen, die vereinbart werden sollen. Ja,
ja, wir können es mal ganz einfach sagen, Enkelfähigkeit. Also in Familienunternehmen hast du das nicht so häufig. Immer dann, wenn du Leute von extern mit etwas beauftragst, was dir wichtig ist. Das gibt es in allen möglichen Kontexten, aber die Interessen von der Person, die handelt und die Interessen von den Personen, die einstellen, die sind ja nicht immer 100% deckungsgleich. So, und die Leute, die jetzt da aber handeln sollen, die wissen immer ein bisschen mehr. Die Sportvorstände, die machen das ja den ganzen Tag und die Aufsichtsräte und das Präsidium, die machen das so hobbyistisch Und so, und so ähnliche sind Firmen ja auch. Ja, also ein Aufsichtsratsmandat in einem DAX-Unternehmen ist jetzt nicht mehr so richtig hobbyistisch, aber die machen ja die strategischen Leitplanken, die sehen nichts im Tagesgeschäft. Der C-Level in einem Unternehmen, der kann auch relativ frei agieren und dann, ne, dem Aufsichtsrat irgendwie ein X für ein U verkaufen. Und das ist ja exakt das Gleiche in Firmen. Ich habe, du bist ja in der Pharmaindustrie. Ich habe mal ein Labhead in der Pharmaindustrie gecoacht. Und der war völlig aufgelöst, weil er sagte, wir entwickeln Medikamente. Das dauert 10 Jahre. Alle 3 Jahre kommt ein neuer Head of Science, der die neue Forschungsstrategie macht. Wo ich daneben stehe und mir denke, wie können wir denn alle 3 Jahre eine neue Forschungsstrategie haben, wenn wir 10 Jahre brauchen, um unsere Medikamente zu entwickeln? Das ist doch Bullshit. Diese Heads of Science, die machen das, weil sie nach vorne kommen wollen. So, und da werden dann völlig wahllos Forschungsstränge eingestampft und wieder geöffnet und so. Das hat aber nichts mit betriebswirtschaftlicher Effizienz zu tun. Und du hast diese ganzen Naturwissenschafts-Nerds, die dann da tatsächlich irgendwie diese Forschung machen, die völlig verzweifeln, weil sie irgendwie, der eine sagt, geh mal in Richtung A, die andere sagt, geh mal in Richtung B. So, das kannst du, das ist die Principal Agent Theory. Du hast halt Leute, die auch Eigeninteressen haben und diese Eigeninteressen müssen nicht die Interessen der übergeordneten Organisation sein. Und dann geht's auseinander und das erzeugt Probleme.
Ja, das gibt's im Recruiting auch. Da hast du recht. Intensiv.
Mhm. Ja.
Aber jetzt, Ralf, was kann man denn mal machen, um gutes Recruiting aufzustellen? Also was fällt dir da ein? Also wir haben jetzt viel gehört, es gibt das ja auch und das ist auch gut. Und trotzdem gibt's das so wenig da draußen. Wo ist für dich ein guter Ansatz dafür?
Also, ein Ansatz würde ich sagen für HR generell, was ich immer total abgefahren finde, ist, dass Leute, die im HR arbeiten, wenn sie gefragt werden, was denn der Deckungsbeitrag von HR ist, dann nicht auskunftsfähig sind. Dabei wissen wir heute, also es gab irgendwie, ich glaube so vor gut 10 Jahren, eine riesengroße Meta-Analyse, die sich anschaut, was ist denn eigentlich der Effekt von HR-Arbeit? Die haben das in 3 Kategorien aufgeteilt. Die nennen das Ability, Opportunity and Motivation Enhancing HR Practices. Und dann haben sie sich angeguckt, wie wirkt sich das? Ja, also im Prinzip können, wollen, dürfen. Mhm. Und wie wirkt sich das auf so Mediatoren aus? Also freiwillige Kündigungen, Humankapital, Motivation, operative Ergebnisse. Und wie wirkt sich das wiederum auf finanzielle Ergebnisse aus? Und da finden die eine Varianzaufklärung von, ich glaube, 26%. Das bedeutet, die Unterschiede in der finanziellen Performance von Teams, da die Unterschiede, die lassen sich zu mehr als einem Viertel auf ein professionelles HR-Management zurückführen. So. Und das finde ich, also das müsste eigentlich jede Person, die im HR arbeitet, müsste sich das mal zu Gemüte führen. Wir können gerne irgendwie einen Artikel in die Shownotes packen.
Gerne.
So. Und wenn du dann davon ausgehst, wie komme ich denn eigentlich dahin, dass ich das mache? Ja, da sind wir bei so, naja, früher hießen die High-Performance-Work-Systems oder ne, jetzt haben sie wieder andere Namen. Aber im Prinzip ist dann der nächste Schritt, wenn du im Recruiting bist, wie kann ich denn die Leute, die können, wollen und dürfen, eigentlich auswählen? Und das ist der nächste Punkt. Wenn du jetzt Führungskräfteauswahl machst, also ich forsche relativ viel zum Thema Charisma. Mhm. Und du dir dann anguckst, was sind eigentlich die Faktoren, die Führungserfolg am besten vorhersagen? Dann ist tatsächlich der wichtigste Faktor für Führungserfolg Charisma. Und jetzt können die Leute mal in den Spiegel gucken und sich überlegen, habe ich jemals, wenn ich eine Führungskraft eingestellt habe, irgendwie systematisiert, da gibt's Indikatoren, die kann man objektiv messen, das kann man alles machen. Und wenn die Leute mal in den Spiegel gucken, habe ich jemals Charisma gemessen? Und da gibt's noch ein Problem. Charisma korreliert mit Narzissmus. So, du möchtest gerne charismatische Personen einstellen, aber du möchtest keinen Donald Trump haben. So, also wenn ich jetzt nur Führungskräfte Recruiting, ich möchte gerne Charisma messen und ich möchte Narzissmus kontrollieren. Wie oft habe ich das gemacht? Und wenn da eine Null steht, dann würde ich sagen, nimm einen Spiegel, fang bei dir selber an und mach's beim nächsten Mal anders. Oder wie oft mache ich unstrukturierte Interviews, weil ich so ein Feeling habe, ich bin so lange im HR, ich habe so ein Gefühl für die Leute. Und wie oft habe ich tatsächlich die weniger spaßmachenden, strukturierten Interviews geführt? Auch dazu gibt's ja harte Daten. Wahrscheinlich habt ihr diese jüngere, ich weiß gar nicht, 2-3 Jahre alte Meta-Analyse von dem Sackett hier schon ausführlicher besprochen. Ja, also die Daten liegen ja vor. Die gibt es ja. Und du hast dann Validitäten von einzelnen Komponenten und dann liefert dir die Wissenschaft sogar, wenn du diese Methode in diesem Fall anwendest und die mit dieser Methode kombinierst, dann hast du so und so viel mehr Erfolg. Das ist die sogenannte inkrementelle Validität. Das liegt alles vor. Das gibt es. Und also ich verstehe nicht, warum, wenn das alles schriftlich vorliegt und gemessen und an, wir reden da auch nicht von kleinen Stichproben, sondern von zehntausenden Fällen, die irgendwie gemessen werden, wenn das alles vorliegt, warum machen die Leute das nicht? Da bin ich, also ich bin völlig überfragt.
Na, ich manchmal auch. Also ich führe auch Gespräche genau in der Richtung und sagst, es gibt hier Studien, die dir zeigen, wie valide eine Variante ist. Berufserfahrung hat nahezu gar nichts mit zukünftigem Erfolg zu tun. Strukturierte Interviews können dir das mehr liefern. Es kann auch so sein, dass du, wenn du dann Arbeitsproben machst, das miteinander kombinierst und im besten Fall vielleicht noch einen kognitiven Leistungstest, dann bist du schon nah dran an so gut es geht. Ja, so, als Beispiel. Und als Antwort kriegst du dann häufig, da habe ich eine andere Meinung. So. Ja. Und das ist dann so, da hast du wissenschaftliche Erkenntnisse und dagegen steht eine Meinung und Erfahrung. Und das ist das, was auch Recruiter, die sich und RecruiterInnen, die sich bemühen, das jeden Tag zu machen, das ist den Spagat, den man da schafft. Man weiß, dass das eigentlich besser ist und da ist eine Gegenseite, die hat es noch nie erlebt. Alle RecruiterInnen, die jetzt zuhören, Ralf, magst du denen in diesem Spannungsfeld einfach, was würde dir einfallen, damit dieser Weg für diese Menschen leichter ist, die Fachbereiche davon zu überzeugen, vielleicht doch mal anders zu agieren? Hast du da irgendwas im Kopf, wo du sagst, naja, nutz doch, weiß ja auch mal, andere kognitive Dissonanzen auf der Gegenseite, um euch anzunähern? Also ich jetzt einfach nur, keine Ahnung, was fällt dir da ein?
Ja gut, ich meine, du musst ein funktionierendes Narrativ entwickeln, ne? Also du musst Storytelling betreiben, du musst den Leuten erklären, warum was wichtig ist. Du musst eine attraktive Vision, also ein Bild der Zukunft haben. Wenn unsere Pflanze irgendwie sprießen soll, ja, dann müssen wir sie vernünftig wässern. Und wenn der Dünger halt schlecht ist, dann wächst halt nichts. So, und wir wollen ja auch in der Zukunft vernünftig funktionieren. Und irgendwann kommt dann immer, boah, ey, uns fehlt das tolle Personal, wir haben irgendwie Fehler im HR gemacht und so, aber ja. Ich finde übrigens, es gibt auf LinkedIn so ein HR is not dead, heißt das.
Ja.
Die posten immer so, da ist ganz viel über Recruiting drin. Ich lache da immer Tränen, wenn ich das sehe. Die haben immer so das Meme of the Day zu HR-Themen. Also wenn man so sich mal so erleichtern will über den Wahnsinn, weil das stimmt ja auch. Recruiting hat es auch schwer. Diese ganzen strukturierten Maßnahmen, die kosten ja erstmal mehr Geld. Und dieses mehr an Geld, das kostet heute mehr Geld, bringt aber in der Zukunft mehr Ergebnis. Aber naja. Du kannst natürlich auch jetzt mehr Ergebnis kriegen und dann sagen, du, wir hören uns mal an, was die zu sagen haben und fragen die dann irgendwie, wie viel Erbsen in ein Wasserglas passen. Und das funktioniert auch gut. Da bin ich mir sicher. Das machen die bei McKinsey auch.
HR is not dead. Da möchte ich an der Stelle einen Shoutout zu Michael Benz machen. Der steckt dahinter. Das ist genial. Das ist wirklich richtig cool, wie er mit den Memes da arbeitet. Und zu dem Punkt, wo du sagst, da fällt mir auch ein Meme ein. Und zwar, wo du auch sagtest, Darstellung von Grafiken. Und da gibt es ein witziges Meme. Da werden so zwei Balkendiagramme daneben gelegt. Und das habe ich neulich mal zweckentfremdet und gesagt, was es kostet eigentlich gutes Recruiting? Bauchgefühl mit einem ganz kleinen Balken und darunter steht 3,83 Millionen. Ja. Gutes Recruiting kostet 583 Euro, aber dann ist der Balken größer. Und genau das ist das, was du sagst, weil es kostet. Und das ist das Problem, was viele Recruiting-Organisationen haben. Für gutes Recruiting müsstest du jetzt eine verhältnismäßig kleine Summe investieren. Wenn du das aber vorher noch nie gemacht hast, ist diese kleine Summe jetzt aber groß. Und das Schwierige ist, dass durch fehlendes gutes Recruiting deine Fehlentscheidung signifikant große Opportunitätskosten erzeugt, die aber nicht sichtbar sind. Und das ist das Spannungsfeld in Organisationen für gutes Recruiting und das macht es herausfordernd. Und deswegen ist dein Tipp, kleine Schritte oder Argumente, wo willst du hin, ist das, was man im Einzelaustausch dann mit den Fachbereichen dann schaffen kann. Und das sind vielleicht erstmal nur drei wiederkehrende Fragen, die mit dem Job zu tun haben, wo man sich Gedanken macht, in den unterschiedlichen Interviews sie jeder Person einmal zu stellen. Jeder Mensch, der das einmal gemacht hat, wird nie wieder jedem Einzelnen wahllos Fragen stellen, weil man danach, das ist gesunder Menschenverstand, feststellt, wow, ich konnte die viel besser miteinander vergleichen. Und die Person, die auf den ersten Blick super aussah, hatte die schlechtesten Antworten. Und die Person, wo ich dachte, das macht nichts, wird eh nichts, da führe ich nochmal so ein Gespräch, war der oder die Beste. Und das ist erlebbar machen von so kleinen Themen, weil ich glaube, im Großen, da brauchst du ganz viel Commitment, ganz viel Unterstützung von der Hierarchie rauf zum CEO, der muss dahinter stehen, der muss das selber bis zum absoluten letzten Punkt verstanden haben oder die Logik dort drückend sehen, sodass es von oben kommt. Aber das ist in den allermeisten Fällen nicht so. Und da braucht es Menschen, die zum einen Lust haben, die Quellen zu verstehen, wie du es eingangs gesagt hast, aber zum anderen auch bereit sind, durch leichte Beispiele das jemanden, der weit weg ist, von dem Thema nahezubringen.
Es gibt vielleicht noch, also was ich, unterschreibe ich alles hundertprozentig, was man vielleicht noch hinzufügen könnte, wäre, es gibt, schaut in die Wissenschaft, also, oder sonst fragt Leute, die sich da auskennen, aber wie auch immer, es gibt zum Beispiel, was eine überraschend hohe prädiktive Validität hat, gerade also für Führungskräfte ist, sind so situative oder auch verhaltensbezogene Inventare. Ja, du gibst den Leuten eine Situation vor und fragst, was würdest du machen oder was hast du gemacht? Vorteil, was hast du gemacht, ist natürlich, dass das dann, kann man natürlich auch faken, aber das sind dann Antworten, die man bekommt. Ja, und da ist die soziale Erwünschtheit, die ist gar nicht so schlimm. Das überschätzt man häufig. Selbst Integritätstests haben eine ganz gute prädiktive Validität, weil Menschen ungefähr konstant mogeln. Ja? Also das Ausmaß des Mogelns ist unabhängig von der Ausprägung. Ja, also so eine Frage wie, stell dir vor, du hast 20 Euro auf dem Tisch vergessen, vielleicht auch, ja, deine Chefin hat 20 Euro auf dem Tisch vergessen, würdest du dir die einstecken? In einer Auswahlsituation würde man eigentlich sagen, das kann doch niemand jetzt irgendwie ja sagen, aber je wahrscheinlicher die das tun, ja, desto weiter links kreuzen die auch an. So, das funktioniert also und da gibt es in der Wissenschaft sehr konkrete Vorschläge, wie man all sowas, zum Beispiel jetzt für Führungskräfte, vor ein paar Jahren ist der Leadership Quarterly, so ein Auswahltool ganz konkret mit ganz konkreten Situationen für Führungskräfte erschienen. Hieß Tell Us About Your Leadership Style, wo du Situationen hast. Du hast ja bei Führungskräften drei Kompetenzen, ja, mehr nicht. Beziehung, Sache und Veränderung. Dann hast du für die jeweils mittlere und die schlechte und die gute Antwort hast du dann tatsächlich verhaltensbezogene Anker. Du kannst diese Situation dann bewerten. Du hast dann eine quantitative Ausgabe. Das Ding ist validiert. Das ist irgendwie bretterhart. Du kannst es aus dem Regal ziehen. Du kannst es nutzen für deine Führungskräfte. Fertig. Funktioniert. Weiß man. So, nehmt es. Nehmt es. Es ist kostenlos verfügbar.
Wenn du uns das auch zuschickst, verlinken wir das unbedingt in den Shownotes, weil genau das ist es ja. Wir haben auch eine Folge und eine Episode zur Star-Technik mal aufgenommen. Das ist ja genau das, was du sagst, nämlich Fragen so zu stellen, dass man verhaltenskompetenzbasiert antworten muss, die vergangene Verhalten ist ein sehr guter Prädikator für das zukünftige Verhalten. Mhm. Und ja, es gibt Leute, die saugen sich dann irgendwas aus den Fingern, aber ganz ehrlich, das merkt man. Sonst hat man dort auf der Gegenseite einen intensiven Lügner. Da wären wir wieder vielleicht beim Thema Narzissmus. Ich weiß es nicht, ob es damit daher einhergeht. Aber das ist normalerweise durchschaubar. Also schütte uns voll gerne mit coolen Quellen zu. Ja. Die verlinken wir alle in den Shownotes für jede Person, die interessiert ist. Weil du hast recht, starte dort. Da steht so viel drin, was funktioniert. Du musst dir nicht mal was selber ausdenken. Das ist ja das Schöne.
Und selbst wenn die Leute sich dann spontan total coole Sachen ausdenken, ja, dann würde ich sagen, dann ist ja die die Störvariable ist ja Intelligenz. Das ist ja, was ja auch nicht so schlecht ist.
Sehr gut. Ja, ich glaube, wir könnten noch ewig über Systeme, Recruiting, Auswahl und Wissenschaft diskutieren. Und das Schöne ist, das ist auch nicht endlich, sondern man kann da immer weitermachen. Mhm. Ich persönlich fand das wahnsinnig interessant. Und zusammenfassend für alle HörerInnen da draußen, was machst du morgen anders? Punkt 1, du musst das Rad nicht selber erfinden. Schau einfach, was valide da draußen bereits rumliegt und versuch's mal 1:1 zu nutzen. Du wirst sehen, es hilft dir sofort und es ist nicht schwer. Und Punkt 2, befass dich etwas mit der Wissenschaft dahinter. Lies was dazu oder sprech mit Leuten, die es dir leicht erklären können, so wie der Ralf, weil manchmal ist ein wissenschaftlicher Artikel auch anstrengend, das fühle ich. Aber es gibt Tools wie ChatGPT, die können dir das leichter erklären, wenn du die damit fütterst. Das nutze die Technik, die da ist und informier dich und hör natürlich auch unbedingt unseren Podcast. Ja. Das Schlusswort, Stefan, zusammen mit Ralf möchte ich dir geben.
Ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, dass wir hier Champions League spielen. Ne? Also wenn ich Ralf sehe, wenn ich Arthur sehe zum Thema Recruiting, sind wir hier Champions League unterwegs. Und was für mich beeindruckend auf den Punkt war, und mir fällt es da auch wieder wie immer wie Schuppen aus den Augen und aus den Haaren. Ich weiß immer nie, wie dieses Scheißsprichwort heißt. Aber es ist, und das hat der Ralf gesagt, es ist alles erklärlich, aber der Mensch ist einfach doof. Wir haben im Recruiting und im HR keinerlei Erkenntnisprobleme. Wir haben so viele Informationen, so viele Quellen, auch kostenfrei. Das Einzige, was ich investieren muss, ist Zeit. Und trotzdem verlasse ich mich immer noch auf das, was andere irgendwie jahrzehntelang nachweislich, erklärlich falsch gemacht haben. Aus jetziger Sicht falsch, wirklich falsch gemacht haben. Und entsprechend ist das auch ein Shoutout und ein Ruf nach: Hey, schaut in die Wissenschaft, auch wenn es schwierig ist. Genau wie Arthur das gesagt hat, das unterstreiche ich doppelt und dreifach. Und das gehört eigentlich auch noch eine Stufe eher. Natürlich sollen die Leute unseren Podcast hören, ist ja vollkommen klar. Zum Thema Charisma und Narzissmus schaltet ihr mal zum Ja-Klar-Podcast rüber, das verlinke ich auch. Da habe ich nämlich mit Ralf drüber gesprochen. Da haben wir uns ein bisschen verstärkt um das Thema Führung gekümmert. Passt ja auch zu meinem Ja-Klar-Podcast eher als hier. Aber es gehört in die Studiengänge auch rein. Ne? Mhm. Also das Thema Ausbildung kam ganz zu Beginn, Ralf, bei dir auch stark durch. Ne? Das ist mir nochmal aufgefallen, dass wir da mehr investieren müssen. Das ist mein schönes Beispiel, Arthur, was ich immer wieder raushaue: erst die Axt schärfen und dann durch den Wald jagen. Das, was draußen passiert, ist genau das andere. Die Axt ist seit 25 Jahren stumpf, die Axt haben wir schon immer genommen und der Wald wird kein bisschen klarer, ne, und kleiner. So, und das ist das, was ich heute für mich auch mitgenommen habe. Und Ralf, ich glaube, da könnte man wirklich noch Tage, Stunden, Seminare füllen. Wir bleiben dazu auf jeden Fall im Austausch.
Top. Ich finde super, dass ihr das macht. Klasse. Weiter so. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao.
Das war's für heute bei Recruiting Basics. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier gerne unseren Kanal und lass uns eine Bewertung da.
Alle Links und Infos zur Folge findest du wie immer in unseren Shownotes. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Deine Recruiting Basic Boys.